Ich gebe es zu, als ich meinen Predigttitel heute Morgen ausgesucht habe, habe ich ein bisschen provoziert. Das ist mir schon bewusst. Das klingt so katholisch. Hilfe, und jetzt ist es auch noch weg. Wo ist sie? Da. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, ist der Anfang eines der bekanntesten Mariengebete in der katholischen Kirche, ist außerdem ein ganz furchtbar schmalziges Volkslied, das irgendwelche Leute in irgendwelchen Pro-7-Sendern mit der Mundharmonika spielen oder sonst was, ist aber zuallererst und am allerwichtigsten ganz einfach die lateinische Version eines Bibeltextes, nämlich des Grußes, mit dem der Engel die Maria begrüßt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir, nicht mehr und nicht weniger, heißt das Ganze und ist damit höchst biblisch und überhaupt nicht katholisch. Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib, sagt die Elisabeth zu ihrer Verwandten, der Maria. Und dieser Spruch ist immerhin Teil des Wort Gottes geworden, bestätigt damit mit dem Siegel der Inspiration des Heiligen Geistes. Und das heißt, vielleicht müssten wir uns, ich sag mal, in der protestantischen Welt schon mal überlegen, ob die Maria nicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Und es soll nicht heißen, dass wir jetzt irgendwie vorhaben, die Marienanbetung einzuführen oder so. Aber Tatsache ist schon, dass in unseren Kreisen manchmal die Maria so schnell ein bisschen weggeschoben wird, weil die so arg katholisch ist irgendwie in der ganzen Geschichte. Ich meine, die Dame bekommt immerhin von Gottes Wort selbst den Titel Gesegnetste aller Frauen. Und da müsste man sie vielleicht durchaus mal einen Moment lang genauer angucken. Diese Maria. Sie ist eine der großen Heldenfiguren der Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht sind wir auch da so bisschen vielleicht noch katholisch mitgeprägt, dass wir die Maria eigentlich nur so wahrnehmen, als die schwebt da so ruhig durch die Weihnachtsgeschichte. Die macht das alles so ganz cool irgendwie und mit einer stoischen Ruhe lässt sie alles über sich ergehen. Und vielleicht ist gerade auch da der Punkt, wo wir zum einen vielleicht die Maria doch mal genauer anschauen müssten. Und zum anderen auch von der Maria lernen können. So ganz konkret für unseren Alltag glaube ich, dass wir da schon was mitnehmen können von dieser gesegnetsten aller Frauen, sogar die Männer. Und deswegen möchte ich gerne mit euch die Maria heute Morgen anschauen. Möchte von ihr lernen mit euch und möchte was in meinen Alltag mitnehmen, das ich dann selber umsetzen kann. Wer war denn diese Maria? So furchtbar viel Biografisches finden wir gar nicht. Aber wir wissen, sie war ein junges Mädchen, unverheiratet aus Nazareth, als sie diese Verse sagt, die wir heute Morgen gelesen haben, dieses Gebet an Gott. Altersmäßig so im Bereich um die 12 Jahre angesiedelt, das weiß man aus der damaligen Kultur, weil das Alter war, in dem Mädchen verheiratet wurden. Und ganz ehrlich, ich saß so die letzten Wochen dann so in Vorbereitung an Weihnachten schon so ein paar Freitage lang in meiner Crosswalk-Gruppe drin, wo ich 3 Mädels drin habe, die genau in diesem Alter drin sind und habe versucht, mir das vorzustellen, wie das wäre, wenn da jetzt so ganz plötzlich ein Engel käme und sagt, du kriegst übrigens bald ein Kind. Ja? Freddy und Sonja lachen, ich weiß nicht, wie toll die Vorstellung für euch wäre, da eure Tochter mit dabei ist. Ja, das war keine einfache Sache. Ja, das hat das Leben der Maria ganz schön aus der Bahn geworfen, diese Sache. Und dann, da steckt ja noch viel mehr drin, ne? Alles, was dann passiert. Viel, was wir auch zwischen den Zeilen rauslesen. Die ganze Situation dort in Nazareth, ne, wo das ja irgendwann rauskommt, das sieht man ja irgendwann, dass hier ein unverheiratetes Mädchen schwanger geworden ist, wenn der Bauch dann mal anfängt, sich zu wölben. Die Schande in der damaligen Gesellschaft. Josef überlegt sich, ob er heimlich abhaut, um das Ganze irgendwie zu beenden. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich bereit sind, die Story zu glauben mit dem Engel. Und allem, und dass es der Heilige Geist war. Die haben da auch einen gewissen Menschenverstand, den sie mitbringen. Und haben sicher schon einiges gesehen, wo es so ähnlich aussah. Und da war es eben nicht der Heilige Geist. Und dann die Reise nach Bethlehem, das steht dir ja alles noch bevor. Die Geburt im Stall, wisst ihr, im Lukas-Evangelium, da ist es ein Satz, ne? Ja? Und als die Zeit kam, da gebar sie ihren Sohn und wickelte ihn in Windeln. Das klingt so cool irgendwie, ne? Wie wenn das so mal kurz nebenbei gemacht hätte. Wer schon mal bei einer Geburt dabei war oder selber ein Kind geboren hat. der kann sich vielleicht ansatzweise vorstellen, was das gewesen sein muss. Und das Ganze dann dort im Stall, weit weg von der Familie, weit weg von medizinischer Versorgung, weit weg von jeglichem Lebenskomfort oder sonst was, irgendwo da draußen allein mit dem Josef. Ja, und über den Josef haben wir ja noch gar nicht geredet. Das ist ja nicht ihre große Jugendliebe. Also das müsst ihr einfach mal verstehen, auch im Zusammenhang der damaligen Zeit. Ich habe mit meinen Crosswalk-Kindern jetzt den Film angeguckt, es begab sich zu der Zeit, kann ich euch wärmstens empfehlen, weil der das wirklich gut rüberbringt, wie das damals gelaufen ist. Na, und da kommt dann die Maria eines Tages nach Hause und die Eltern sagen, Maria, komm rein, wir haben dir was zu sagen. Und dann steht da dieser Zimmermann im Wohnzimmer und die Eltern sagen, den haben wir für dich ausgesucht, den wirst du heiraten. Und dann wird ein Glas Wein eingeschenkt und dann trinkt man gemeinsam aus dem gleichen Becher und dann gilt das ganz offiziell. Dieses Versprochen, was bei uns Verlobung heißt, das ist bei uns ja sehr, sehr viel weiter gefasst inzwischen. So eine Art Probezeit, wo man sich das nochmal überlegen kann und nochmal vielleicht auch feststellen, es ist doch der Falsche. Damals war das eine andere Sache. Da hieß es ganz konkret, das ist beschlossene Sache, der wird geheiratet. Und jetzt hat die Maria noch ungefähr ein Jahr Zeit, um sich in ihrem Elternhaus auf die eigentliche Hochzeit vorzubereiten. Aber daran gibt es eigentlich nichts mehr zu rütteln an dieser Sache. So läuft es. Und plötzlich bist du verheiratet mit einem wildfremden Mann und musst da jetzt irgendwie zurechtkommen mit dieser ganzen Geschichte. Musst es dem auch erklären mit dem Kind. Von dem er ja weiß, dass es nicht seines ist. Da wäre er ja sonst dabei gewesen und wüsste was davon. All das stürmt plötzlich auf die Maria ein. Und ich glaube, wir tun ihr Unrecht, wenn wir sie nur als diese Figur wahrnehmen, die da so einfach ganz ruhig so ein paar kleine Schritte macht und dann das Kind wickelt und in die Krippe legt und dann selig lächelt, wie auf den Bildern. Dieses junge Mädel hat Herausforderungen zu leben gehabt, wo wenige von uns Vergleichbares erlebt haben. Und doch kann sie hier mittendrin sagen, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Wie kann man sowas sagen? Mitten in all diesen Herausforderungen, wenn das ganze Leben plötzlich Kopf steht, wenn vielleicht auch alles anders läuft, als man sich vorgestellt hätte. Wisst ihr, ich bin mir sicher, die Maria hatte ja auch so ein paar Ideen drüber, wie ihre Zukunft aussehen sollte. Dass es einen kleinen Mann gibt, den man sich selber ausruhen kann, das war ja klar, das war in der damaligen Gesellschaft selbstverständlich. Aber so gewisse Träume hat man doch, oder? Und malt sich das doch so aus, wie das mal wird alles. Die gemeinsame Wohnung, das Haus, die Kinder, das Idyll dann in der Familie, Erziehung der Kinder, all die schönen Momente. Und ich meine, mit dem Josef hat sie ja letzten Endes gar keinen so schlechten Fang gemacht. Ich meine, ein Handwerker, das ist doch was, mit dem kann man was anfangen. Ganz praktisch, das lässt auf Gutes hoffen, auch wenn es um die eigene Wohnung geht und so weiter. Im damaligen Umfeld ist der Josef sicher auch nicht gerade einer, der den ärmsten aller Berufe hat. Das ist eine gute Wahl, die Eltern da getroffen haben, vielleicht auch gerade unter diesen finanziellen Aspekten. Und da hat sich die Maria sicher so manches vorgestellt, wie das mal werden wird. Schön wird es werden. Und dann kommt Gott und stellt alles auf den Kopf und nichts läuft wie geplant. Dann noch zu sagen, ich preise den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott. Wie macht man das? Und das Erste, was ich festgestellt habe, ist einfach, dass was die Maria heraushebt aus der Masse von so vielen, ist, dass diese Frau ein ganz klares Bild von sich selber hat. Die hat verstanden, wer sie ist. Er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Na gut, das war uns auch klar. Über Nazareth haben wir noch gar nicht so viel geredet. Aber Nazareth ist ein Provinznest. Irgendwo so ganz hinten drüben. Aus Nazareth, was soll da schon Gutes kommen, heißt es später zur Zeit Jesu. Nazareth, das ist noch viel abgelegener als bei uns vielleicht der Zwieselberg oder Wildschapbach oder was auch immer, was einem da einfällt. Nazareth, das ist das Ende der Welt. Kommt jemand aus Wildschapbach oder vom Zwieselberg? Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Ja. Aber dann wisst ihr ja, über was ich rede, ja? Genau. Maria weiß, dass sie nichts darstellt. Dass sie da nichts mitbringt, was sie irgendwie qualifiziert, diese Gottesträgerin dann zu werden. Das ist ein Ehrentitel, den die alte Kirche ihr gab. Und dann müssten ja jetzt auch so diese Ansprüche kommen, müsste jetzt auch diese Forderungen an sie selbst kommen und sagen, wie werde ich diesem Ganzen gerecht? Überlegt mal diese Berufung, die keine andere Frau vor ihr oder nachher jemals bekommen hat. Wie lebt man sowas überhaupt? Den Sohn Gottes in sich zu tragen. Maria stellt ganz schnell fest, und das können wir mit ihr feststellen, dass sie da nicht heilig genug ist, dass sie da nicht qualifiziert ist, dass sie da die Gaben nicht dazu hat, dass, wenn man das genau anschaut, diese Wahl Gottes, die er da trifft, die erscheint ja so irgendwie so fast zufällig, wie wenn er einfach hineingegriffen hätte in die Welt und die Erstbeste, die kommt, und man fragt sich doch, ob er da nicht ziemlich daneben gelangt hat mit der Maria. Ob es da nicht andere gegeben hätte, die viel geeigneter gewesen wären für diese ganze Geschichte. Und da landen wir wieder bei einem so dieser Grundgeheimnisse, dieser Weihnachtsgeschichte, dass Gott eben, nein, er handelt nicht zufällig, aber ganz bewusst so handelt, dass er Menschen nimmt, bei denen wir es uns niemals vorstellen können hätte. Und er nimmt diese Menschen und er macht was draus. Er nimmt nicht Menschen, die was sind, sondern er macht was aus den Menschen, die er ruft. Und das allein zu wissen, das ist schon die Hälfte vom Geheimnis. Das würde mir auch so gut tun, wenn ich das mitnehmen würde in meinen Alltag und es ganz, ganz fest in mein Herz reinschreiben würde. Gott sucht nicht Menschen, die schon was sind, sondern Gott macht was aus den Menschen, die er ruft. Weil das kenne ich doch auch, diese Momente, wo ich feststellen muss, dass ich eigentlich in keinster Weise irgendwie geeignet bin für das, wie Gott mich beruft. Dass ich nicht perfekt genug bin und nicht heilig genug und dass ich viel zu viele Fehler mache. Dass ich an die falschen Dinge denke und die falschen Prioritäten setze und weil es meine Kraft nicht ausreicht und die guten Vorsätze nach 3 Tagen schon vergessen sind. All das kenne ich doch, all das. Aber Gott sucht eben nicht Menschen, die was sind, sondern Gott macht was aus den Menschen, die er ruft. Aber es ist nur die Hälfte des Geheimnisses von der Maria. Denn Maria sagt, er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen und eine geringe und unbedeutende Frau. Und dieser Begriff der Gnade gehört unbedingt mit dazu. Und ich finde es begeisternd zu sehen, wie Maria diese Gnade Gottes mit hineinnimmt in das, wie sie sich selber sieht. Maria weiß, wer sie ist und dass sie selber nichts vorzusehen hat. Aber Gottes Gnade wird jetzt Teil von dem Bild, das sie von sich hat. Maria sagt nicht nur, ich bin nichts, sondern sie sagt, ich bin nichts, aber Gott ist mir gnädig. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und stell dir vor, ich würde lernen, das noch viel mehr mit einzubauen in meinen Alltag. Gerade dann so, wenn die Selbstzweifel kommen. Wenn die Dinge kommen, wo ich so klar meine eigenen Fehler sehe, und es ist ja auch gut, die realistisch zu sehen. Aber wo ich dann alles in Frage stelle. Wo ich mich wundere, ob Gott jemand wie mich überhaupt noch gebrauchen kann. Wenn ich dann immer gleich dieses Wissen auch parat hätte, aber Gott ist mir gnädig. Weil ich selber so die Tendenz habe, oft so ungnädig mit mir zu sein. Vielleicht müsste ich da lernen von ihm und lernen von der Maria. Verstehen, dass das jetzt Teil ist von dem, wer ich bin. Und nicht nur was Aufgesetztes. Und gerade dann, wenn ich Gott ja schon begegnet bin, wenn Gott neues Leben in mich hineingelegt hat, wenn der neue Mensch, der da wachsen soll, dann immer wieder mit den Grenzen des Alten konfrontiert wird, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten, da muss ich begreifen, dass Teil dieses neuen Menschen, ganz wesentlicher Teil dieses neuen Menschen, die Tatsache ist, dass Gott mich mit gnädigen Augen anschaut. Und dass er mich vor allem und zuallererst als sein geliebtes Kind sieht, jenseits aller meiner Fehler und von all dem, was ich richtig oder falsch machen könnte, dass Gott nicht zuerst auf das sieht, was ich tun kann und was ich tun soll und was ich tun will und was ich vielleicht dann letzten Endes doch nicht tue, sondern dass Gott zuallererst auf mich sieht und sein Kind sieht, weil er mich zuallererst durch die Augen seines Sohnes Jesus Christus sieht, der am Kreuz für mich gestorben ist. Das könnte ich voll unterschreiben. Ich könnte auch sagen, er hat mich, seinen Diener, einen geringen und unbedeutenden Mann, und jetzt kommt das Entscheidende, gnädig angesehen. Und das macht er heute noch, immer noch. Ein realistisches Selbstbild. Wie wichtig wäre das, wenn wir das lernen würden, erfinden würden, uns selber mit Gottes Augen zu sehen. Das würde schon ganz viel ändern im Alltag. Aber es gehört unbedingt auch noch die andere Seite der Medaille dazu. Denn diese ganze Geschichte dreht sich ja nicht hauptsächlich um Maria, sondern sie dreht sich in allererster Linie um Gott und um das, was er tut. Das, was die Maria erlebt, sind ja so die ersten Anfänge der größten Geschichte, die es überhaupt gibt, zu erzählen. Nämlich die Tatsache, dass Gott in dieser Welt anfängt, was zu tun, dass er anfängt, Rettung zu schenken. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen, sagt Maria. Denn er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Sie redet von einem Gott, der sich daran erinnert, was er den Vorfahren zugesagt hat. Sie wendet sofort den Blick ab von sich selber und hin zu dem, der neben ihr, der hinter ihr steht, der eigentliche Held dieser ganzen Geschichte ist, nämlich Gott, der anfängt zu handeln. Und ich finde es begeisternd, wie Maria mittendrin in all dem Trubel dieser völlig unbekannten, völlig herausfordernden Situation immer noch fähig ist, diesen Gott darin zu entdecken. Das ist eine Fähigkeit, die uns so ganz oft fehlt. Gott im Alltag überhaupt noch wahrzunehmen, überhaupt noch zu entdecken. Ich meine, es gibt einen Grund, warum wir da ein ganzes Jahr drüber reden, weil wenn das so selbstverständlich wäre, müssten wir ja nicht drüber reden. Ja? Gott im Alltag, mittendrin, gerade da, wenn es schwierig wird, überhaupt noch dran zu denken, dass ich ja nicht alleine in dieser Situation bin, sondern Gott dabei ist, und zwar nicht irgendein Gott, sondern ganz konkret Gott, der Mächtige, der alles in der Hand hat, Himmel und Erde, der, bei dem ich weiß, dass egal wie aussichtslos die Situation scheint, dass er das Ende nicht nur schon weiß, sondern dass er das alles in seiner Hand hat. Der Gott, von dem ich weiß, dass er treu ist und dass sein Versprechen gilt für alle Zeit, auch wenn ich jetzt gerade überhaupt nichts davon sehen kann. Diesen Gott entdeckt Maria mittendrin in ihrer Geschichte. Und dann möchte ich mich von ihr anstecken lassen, neu die Augen zu öffnen und diesen mächtigen Gott auch an meiner Seite zu entdecken, gerade dann, wenn es schwierig ist. Gerade dann, wenn ich gar nicht weiß, wie es weitergeht, festzustellen, dass von mir ja auch keiner verlangt, all die Lösungen parat zu haben. Aber dass der Gott, der selbst die Lösung aller Dinge ist, dass der doch bei mir ist, das hat er doch versprochen. Und er erinnert sich an seine Versprechen. Ich bin mir sicher, die Maria würde voll mit einstimmen und singen, wenn ich auch gar nichts fühle von... Ja? Noch bin ich nicht da? Doch, jetzt. Gut. So, euch erholt, ja? Vielleicht war das Gott, der pfeift. Und er so richtig, vielleicht ist das der Pfiff, den wir hören sollten in unserem Alltag, wenn wir das vergessen, dass Gott bei uns ist. Lasst uns lernen von der Maria mit ihrem klaren Gottesbild. Lasst uns selber ihn wahrnehmen, da, wo wir bis jetzt vielleicht nur unsere eigenen Schwächen sehen. Und dann kommt was Drittes dazu. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn man so liest, was die Maria hier beschreibt. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat ihn in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Die Hungrigen hat er die Hände mit Guten gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, weiter und so fort. Ich meine, das sind alles Dinge, die mit drinstecken in dieser Messias-Erwartung, die da ist im Volk. Alles Dinge, die Gott versprochen hat durch die Propheten. Alles das, was er angekündigt hat. Aber die Tatsache ist, als Maria der Elisabeth begegnet, die schwanger ist, als bei Marias Grad so anfängt, sich langsam der Bauch zu wölben, da hat Gott von allem dem noch gar nichts getan. Da sind die Mächtigen immer noch auf dem Thron, da sind die Hungrigen immer noch hungrig, da ist noch keine Gerechtigkeit gekommen. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Maria einen Engel gesehen hat und dass sie jetzt schwanger ist. Der Rest, der steht noch aus. Aber Maria redet davon schon, als wäre das alles absolut ein abgeschlossenes Ereignis, als wäre das alles schon passiert. Man könnte sowas verzerrte Wahrnehmung nennen oder Wunschdenken. Oder man könnte verstehen, was hier passiert. Ich würde das Ganze als einen prophetischen Blick auf die Zukunft bezeichnen. Und damit bin ich in der Pfingstgemeinde ja absolut an der richtigen Stelle. Prophetischer Blick auf die Zukunft, ich glaube, das ist etwas, was uns allen immer mehr, noch viel mehr gut tun würde. Prophetisch die Zukunft mit Gottes Augen zu sehen und nicht nur mit den Augen der Tageszeitung, die wir jeden Tag aufschlagen und die uns erzählt, wie alles immer schlimmer wird. Oh, in der Maria ihrer Zeit, da waren alles noch wesentlich viel schlimmer, wie es bei uns in absehbarer Zeit sein wird. Das kann ich euch versprechen. Und wenn du ihre persönliche Lebenssituation dazu nimmst, da sind wir weit davon entfernt, von dem. Aber mitten hinein in dieses Chaos, in dieses Leben, wo es gerade anfängt, dass alles drunter und drüber geht, kann Maria diese prophetischen Worte sprechen, weil sie zu diesem Zeitpunkt schon weiß, was geschehen wird. Das ist Prophetie. Woher weiß sie das? War da noch ein Engel da, von dem wir nichts gelesen haben in dieser ganzen Geschichte? Hat er ihr erklärt, was dann noch passieren wird? Denn die Engelgeschichte vorher, die haben wir vorher gelesen. Und der hat von allem dem so konkret nichts gesagt. Der hat nur gesagt, sie bekommt ein Kind. Aber da braucht es auch gar keinen Engel. Alle diese Dinge, die Maria hier aufzählt, sind Dinge, die Gott schon längst ganz klar versprochen hat, dass die passieren wird, wenn er den Retter sendet. Und da steckt was ganz Wesentliches drin, weil ich glaube, dass wir bei Prophetie oft an so ganz komplizierte Dinge und Geisteserscheinungen und sonst was denken und gar nicht merken, dass Prophetie da schon anfängt, wenn ich mich einfach mal auf das beruf, was Gott schon längst klar gesagt hat. Da fängt es schon an. Wenn ich ihn einfach mal beim Wort nehme und in meine Zukunft reinschaue, in dem Wissen, dass es da ganz, ganz viel schon drüber geschrieben und gesagt gibt, über das, was passieren wird, über das, was Gott tun muss. Verstehst du? Ich brauche keine Erscheinung eines Engels oder ein besonderes Erlebnis mit dem Heiligen Geist, um dir heute sagen zu können, dass Gott mit mir sein wird, an jedem Tag meines Lebens. Da brauche ich keine gewaltige Offenbarung dazu. Gott muss auch nicht den Himmel aufreißen und ein gewaltiges Licht runterstrahlen, so wie Saulus das erlebt hat auf dem Weg zum Damaskus, um mir heute noch zu erklären, dass wenn ich zu ihm halte, dass er mich zu einem guten Ziel bringt. Das braucht er nicht. Und so gibt es ganz, ganz viele andere Dinge, die Gott schon längst gesagt hat. Die weiß ich. Die sind Teil meiner Zukunft. Schade ist nur, dass ich oft gar nicht an diese Dinge denke, wenn ich über die Zukunft nachdenke. Und da sind wir ganz aktuell dabei, jetzt hier in dieser Woche mit Weltuntergangsprophetien und sonst was. Und da lassen wir uns ja gar nicht mitreißen, weil von Mayas wollen wir ja sowieso nichts wissen. Aber so insgeheim denken wir doch, oh ja, jetzt wird alles immer schlimmer, ne? Einer meiner Freunde hat diese Woche einen Satz auf Facebook geschrieben, der hat mich begeistert, hat mich auch neu zum Nachdenken gebracht. Der hat geschrieben, Christen warten nicht auf das Ende, sondern auf einen neuen Anfang. Und das ist ganz wichtig. Versteht ihr das immer wieder parat? Auf was warten wir eigentlich? Was wird denn geschehen? Worauf gehen wir denn zu? Und das liest man eben nicht alles im Wirtschaftsteil der Zeitung. Und wenn du den Politikteil noch dazu nimmst, das reicht auch nicht aus. Weil es Dimensionen gehen, die über das Wahrnehmen der Welt, über das Wahrnehmen von irgendwelchen Nachrichtenredakteuren und sonst was weit hinausgehen. Weil die eben nicht diesen Blick haben. Diesen Blick, der von Gott und seinen Versprechen her kommt. Und das ist die wichtigere Hälfte der Geschichte. Und da kann ich von Maria lernen. Das mit einzubeziehen in das, wie ich mir die Zukunft vorstelle und wie ich dann natürlich auch auf diese Zukunft zugehe, mich vorbereite, planend handle und alles. Das muss ich mit im Blick haben. Und vielleicht ist Weihnachten neue Zeit, wo ich mich einfach mal wieder hinsetzen sollte und mir drüber nachdenken und vielleicht auch nachlesen, was Gott mir alles verspricht. Das wird ein ziemlich langer Weihnachtsabend, das kann ich dir sagen, weil so kurz ist die Liste gar nicht. Tatsache ist, dass wir nächstes Jahr ein ganzes Jahr damit verbringen werden, unter dem Thema gute Nachrichten einfach mal uns nochmal so richtig das auf der Zunge zergehen zu lassen, was diese gute Nachricht Gottes für uns überhaupt ist. Und ich glaube nicht, dass man in einem Jahr das irgendwie das abschließend behandeln kann. So viel verspricht Gott mir. Und wie wäre es, wenn ich all das mit reinnehme, wenn ich das einpacke und mit reinnehme in meinen Alltag und dann erlebe, wie es langsam, aber sicher Realität wird. Wenn ich aber von Anfang an jetzt schon, wie die Maria es tut, davon ausgehen würde, dass das ganz sichere Realität ist und nicht nur irgendein frommes Wunschdenken. Gott steht zu seinem Versprechen. Ich glaube, dass ich sicher, ich sowieso nicht, aber dass niemand von uns einen ähnlichen Titel wie der Maria zusteht, gesegnetste aller Frauen, das hebt sie doch deutlich hervor aus dem Ganzen. Aber ich glaube, dass wir ein ganzes Stück mehr Segen erleben werden, wenn wir uns mitreißen lassen von dieser Maria. Einen klaren Blick Gottes auf uns selber zu gewinnen. Gott selber mit einzubeziehen in den Blick, den wir auf uns und unsere Umwelt haben. Und in die Zukunft zu gehen mit dem festen Wissen, dass Gott sich an seine Versprechen hält. Ich könnte mir vorstellen, 2013 wird ganz anders, wenn wir das von Anfang an mitnehmen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Herr, hilf uns dabei. Lass uns lernen von dieser Maria. Wie oft ist unser Blick auf uns selbst, auf die Welt, auf die Zukunft so sehr geprägt nur von dem, was wir selber wahrnehmen, mit unseren menschlichen Augen. Hilf uns, das Deinige darin zu entdecken. Das fängt damit an, dass unser Blick auf uns selber geprägt werden muss von deiner Gnade. Du hast uns so viel Gnade geschenkt und schenkst uns jeden Tag mehr davon. Hilf uns, das ganz bewusst mit wahrzunehmen. Erlernen, uns selber gnädig zu sehen. Hilf uns, dich zu sehen in unserem Alltag. Du bist da und du tust so viel und oft nehmen wir das auch als so selbstverständlich oder wir nehmen es gar nicht wahr. Hilf uns ganz bewusst zu sehen, dass du da bist, gerade dann, wenn es schwierig wird. Und hilf uns, einen klaren Blick drauf zu behalten, auf deine Versprechen, die du nicht vergessen hast. Wir wissen, dass du treu zu deinem Wort stehst. Und darauf bauend wollen wir getrost in die Zukunft gehen. Hilf uns dabei durch deinen Heiligen Geist. Amen.